Rosie.
Wer ist der Nächste?
Ja, ich bin dran, ja. Ich hätte gerne einen Tonträger.
Wolltest du es am Stück oder geschnitten?
Oh, bitte, nicht geschnitten. Ich hätte gerne alles am Stück.
Das ist kein Problem.
Free FM.
Guten Abend bei Alles im Stück.
Alles im Stück. Und zwar sind wir diesmal tatsächlich live hier im Studio. Im Hintergrund lief noch unser, ich sag mal, Standard-Jingle, der immer alles im Stück ankündigt. Und wer die Sendung kennt, weiß, meistens eine vorproduzierte Sendung mit einem Album, mit einem spannenden Musikstück. Heute ist alles anders. Zunächst mal, mein Name ist Michael Trost. Und heute spielen wir was brandaktuelles, brandneues. Dazu noch was mit Bezug nach Ulm. Ja, und bei mir zugeschaltet ist heute der Ulmer Musiker, Elektro-Pop-Synthi-Musiker, Janosch Molder. Janosch, schönen guten Abend, hallo.
Grüß dich, Michael, noch einmal.
Schön, dass du da bist, noch einmal natürlich, weil wir in diesem Jahr schon zwei Sendungen gemacht haben. Wer es nachhören möchte, kann das auch noch. Wir hatten zum einen eine Plattform im September und dann, ich glaube, im Oktober oder September, im November war es, auch schon eine Wissensstrahlung. Und da haben wir auch immer schon ein bisschen promoted und angekündigt. Janosch wird am 29.11., das ist natürlich jetzt schon in der Vergangenheit, eine neue EP veröffentlichen, ein neues Werk. Disciples and Friends heißt das Stück. Und wir haben gesagt, stellen wir dann exklusiv hier vor in der Sendung Alles im Stück. Und genau, das wollen wir dann heute tun. Janosch, und ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat und wir heute ein bisschen,
Dankeschön, ja,
dass wir über dich ein bisschen mehr sprechen können, beziehungsweise den Hörern dich auch ein bisschen näher bekannt machen. Viele Ulmer und Ulmerinnen kennen dich wahrscheinlich schon, auch deine Musik, aber noch nicht alle. Heute werden es vielleicht ein paar mehr und heute begeistern sich vielleicht auch ein paar mehr Menschen für deine Musik. Ich würde sagen, für alle diejenigen, Janosch, die dich noch nicht kennen, du kennst es schon aus der Plattform und aus der Wissensstrahlung. Wir machen mal so eine ganz kurze Vorstellrunde, sag in Kürze einfach ein bisschen was zu dir.
Genau, machen wir es mal ganz kurz heute. Ich bin der Janosch, Elektropop-Musiker, mache seit 20 Jahren ungefähr jetzt Solo-Musik, habe früher für andere Bands produziert und mache in ganz, ganz regelmäßigen Abständen neue Platten, die ich selbst schreibe, aufnehme, produziere und natürlich dann damit auch auf Tour gehe und wenn ich heimkomme, geht der ganze Zirkus von vorne wieder los. Neue Platten aufnehmen und Videos kreieren. Also es ist eigentlich sehr, sehr monoton im positiven Sinne. Genau.
Und was wir auch damals in der Plattform gesagt haben, Janosch, du hast 20-jähriges musikalisches Jubiläum. Dein erstes Werk, 20-jähriges, glaube ich, gell? Also die erste Solo-LP kam raus, also Solo-Veröffentlichung war 2004. Jetzt haben wir 2024, sind 20 Jahre.
Genau, also 2025 wäre dann das, also ja, die erste Single kam wirklich 2004 raus. Das war so eine selbst gebastelte Promo-Copy, tatsächlich auch selbst ausgedruckt und so. Also ich würde 2025, da habe ich nämlich noch eine Chance, mein 20. zu feiern, weil 24 ist ja vorbei.
Ja, ja.
Also sage ich mal, 20. Jubiläum wäre eher 2025, dann hätte ich nämlich noch eine Chance, was Tolles zu organisieren.
Sehr schön. Dann sagen wir 2025 und dann bist du natürlich auch gerne wieder bei uns im Radio. Da können wir uns schon mal entsprechend dazu verabreden. Aber auf jeden Fall hast du dann in einer großen Regelmäßigkeit so ungefähr alle 2-3 Jahre ein Werk veröffentlicht. Und so dann auch 2023 war die letzte EP. 23, glaube ich, gell? 23.
Genau, die erste EP eigentlich, ab der es keine Alben mehr gab für mich sozusagen.
Ja, bis dahin hast du immer Alben produziert, aber zwischendrin auch mal Singles veröffentlicht. Und dann hast du mal mir auch schon damals in der Plattform erzählt, das ist eigentlich eher heute out. Das heißt, heute ist eher die Entwicklung in kürzer, aber mit kürzeren Produktionszeiten, EPs zu produzieren, aber keine vollständigen Alben mehr. Der Trend ist im Prinzip gesetzt.
Ich würde es noch mal ein bisschen relativieren, das stimmt, was ich gesagt habe, aber ich würde sagen, wenn man viel Geld hat und viele Sponsoren und irgendwie, weiß ich nicht, kann man natürlich Alben machen und sich auch 1-2 Jahre dahinsetzen, so wie früher, und Produzenten bezahlen. Und dann kann man auch 10, 20 Stücke aufnehmen, so wie das noch die verbliebenen Big Acts halt noch machen. Aber ich denke halt, wenn man es wirklich so ein bisschen runterbrechen will auf die heutige Zeit, ist das EP-Format eine tolle Sache, weil man eigentlich auch so eine Art Albumstimmung beibehalten kann. Eine EP kann ja 4 bis 6 Titel haben zum Beispiel. Mhm. Und man kann da auch eine Geschichte mit erzählen. Man muss sich halt vielleicht ein bisschen kürzer fassen. Mhm. Und man ist dadurch halt schneller wieder am Start und die Leute sagen, okay, da ist wieder was Neues da. Wir freuen uns, Janosch, du bist ja wieder da. Und mit einem Album ist man ja wirklich, man produziert halt nicht so schnell ein Album, außer man hat wirklich eine große Hilfe, also viele Leute, die daran mitarbeiten.
Ja.
Und ein Album ist einfach, ja, manchmal waren ja auch 14 Songs drauf. Mhm. Also nicht unbedingt mal 10, sondern es ist eine enorme Zeit, die dann vergeht, wo man sich dann eingräbt sozusagen.
Mhm. Ja, ja.
Und in der heutigen Zeit ist das halt schwierig, sich einzugraben. Ich meine, ich tue das ja immer noch, aber es wird halt schwieriger, genau.
Mhm. Ja, du hast auf jeden Fall mit dem aktuellen Album, glaube ich, auch wieder ein musikalisches Konzept. Das heißt, bei jedem Album ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Geschichte, die du erzählst, glaube ich, dahinter, oder?
Ja, eine Geschichte ist jetzt ein interessantes Wort. Also es ist immer, es ist immer eine Reise, genau.
Sagen wir eine Reise, eine Station. Mhm. Und mit Disciples and Friends, was hat es damit genau auf sich? Was ist da so, also ich sag mal, die Station oder in meinen Worten die Geschichte oder der Gedanke, über was geht's da? Was ist da so der Hintergrund, also thematisch, was beleuchtest du da?
Also du hast ja vielleicht mitbekommen, dass wir so bei dem Launch dieser Platte so ein paar Probleme hatten, was ist aber gar nicht so, nicht so tragisch. Es ist immer sehr, sehr traurig, wenn Probleme auftreten in der Musikbranche, weil die sind nicht immer so schnell lösbar. Aber was mir dann halt also bewusst geworden ist bei dieser Platte, gerade auch durch diese Schwierigkeiten jetzt hindurch, dass der Titel tatsächlich trägt. Also weil ich habe so diese, nach vielen Jahren einfach auch so das Gefühl gehabt, du musst auf andere hören, vielleicht auf andere Profis, auf Agenten, auf Agenturen, auf Leute, die wirklich versuchen oder zumindest behaupten zu versuchen, dich ein Stück weiterzubringen, ja. Und diese, in dem Moment begibst du dich natürlich auch wieder auf eine ganz neue Reise, weil du denkst, es ist jetzt an der Zeit, Dinge auch zu ändern. Und ich habe mit Disciples and Friends eigentlich ursprünglich eine Dankeshymne machen wollen an all die Leute, die mich begleiten, seit 20 Jahren jetzt. Und das war eine riesige Reise. Und mir ist bewusst geworden, auch jetzt, wo ich mit neuen Leuten aus dem Musikgeschäft zusammengearbeitet habe, die natürlich auch versucht haben, jede Platte ist ein riesiges Risiko und es ist immer wieder ein neues, wie nennt man das? Ja, einfach eine. Es gibt immer wieder neue Chancen, sich neu zu positionieren. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute meinen es alle ganz gut, ist toll. Aber so richtig helfen kann mir keiner. Es sind eigentlich nur meine Fans, die mir helfen können. Mhm. Und mein persönlicher Weg, den ich einfach weitergehe. Es gibt viele Leute, die sagen, Janosch, wir können dies und jenes für dich tun. Die Frage ist nur, mir ist bewusst geworden, wow, ich habe schon so viel. Mhm. Und da kann man ganz, ganz entspannt drauf aufbauen und weitergehen. Mhm. Das ist so eine Lehre, die ich jetzt aus dieser Platte gezogen habe. Und das ist ein schönes Gefühl und das sagt genau der Titel aus, Disciples and Friends.
Mhm. Schön. Ich würde fast sagen, Janosch, wir spielen mal. Wir haben es schon gesagt, es sind 4 Titel drauf. Der erste Titel heißt Where I Believe. Ich würde vorschlagen, wir spielen einfach mal schon einen Titel und vielleicht kannst du ein bisschen dazu was sagen, was Where I Believe, was es aussagt oder was, was es geht. In dem Kontext wahrscheinlich, den du gerade erklärt hast natürlich.
Ja, also Where I Believe ist so wie alle meine Titel ein mystischer Titel. Es geht halt nicht darum, irgendwas zu erklären, wie zum Beispiel Why I Believe. Ja, der Titel hätte ja auch heißen können Why I Believe. Mhm. Und das würde überhaupt nicht zu mir passen, also etwas zu erklären. Ich erkläre euch jetzt mal rum, warum ich glaube. Ich habe sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich erkläre euch das mal. Es würde überhaupt nicht passen und deswegen geht es um den Ort, Where I Believe. Das ist ein Sehnsuchtsort. Und das, denke ich, ist eine ganz gute Erklärung für den Titel. Es ist ein Sehnsuchtsort, den jeder für sich selbst ausmachen muss. Und ich denke, der Titel kann ja ein bisschen was beitragen auf dieser Reise. Das Video sagt es ja auch mit diesem Bergbesteigung da, mit diesem auf dem Berg hochlaufen.
Genau. Ja, genau, das muss man davon vielleicht dazu sagen. Es gibt ja auch zu jedem dieser Titel ein Video. Das kann man natürlich auf einschlägigen Kanälen oder auf YouTube, sage ich mal, dann auch anschauen und sich ein bisschen das visualisieren. Da kommen auch die Dinge, die du musikalisch ausdrückst, auch nochmal visuell, glaube ich, zum Ausdruck.
Genau, es ist ein Ort. Es ist eine Suche nach einem Ort, wo eben Frieden ist und wo man sich absolut aufgehoben fühlt. Und das ist keine Erklärung oder so.
Schön. Genau. Wir fühlen uns gerade im Studio schön aufgehoben. Und ich denke, wir spielen einfach mal den Titel. Cool. Und sind gleich wieder da. Hier ist Janusz Moldau aus The Subs and Friends, Where I Believe. Zurück bei Alles im Stück. Meistens spielen wir Gaga Alles am Stück. Das tun wir heute nicht, denn heute ein bisschen besondere Situation, denn heute haben wir live zugeschaltet den Musiker, den wir gerade gehört haben, Janusz Moldau aus Ulm. Local Artist, wie das immer so schön bei Radio Free FM heißt. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und wir spielen aus dem aktuellen Werk, aus Disciples and Friends, der aktuellen EP von Janusz Moldau, eben stückchenweise einen Titel und erklären auch ein bisschen da was dazu. Janusz, wir können Sie mal kurz on air auch sagen, du sagtest, diesen Titel, den hast du wirklich am Stück durchgesungen, durchproduziert. Und das ist, glaube ich, von der Produktionsweise eher ungewöhnlich, weil meistens macht man so, glaube ich, Etappen oder man nimmt auch bestimmte Refrain, diese Hookline und reproduziert sie dann wieder, setzt sie wieder auf den Computer nochmal rein. Also, dass man am Stück durchsingt, ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber wiederum kommt wahrscheinlich dem Live der Reproduzierbarkeit dann sehr nahe, oder? Oder dass man es auch einfach, will ich sagen, wiedergeben kann, oder?
Ja, ja, also ich liebe sowas, wenn du es einfach nur aufnimmst und es danach eigentlich fertig ist, ja. Es gibt solche Momente und okay, für den Hörer ist es manchmal so, man kann es kaum unterscheiden, aber ich finde, wenn man genau hinhört, ich habe den Song nicht auch ohne Grund als ersten auf der Platte. Es ist einfach ein Opener, aber man hört, er ist einfach, wenn man also Erfahrung hat, hört man, er ist einfach schnell hingeworfen. Genau. Und danach wird es ein bisschen komplexer auf der Platte kommen.
Ja.
So.
Ja, ja.
Genau. Das heißt, es ist einfach eine Live-Aufnahme und auch der Synthesizer, dieser Bass, der läuft da einfach und es ist wie so ein Loop gewesen. Und ich musste mich ganz arg beeilen, um hinterherzukommen, all die Ideen dann auf diese 2-3 Minuten rein. Es war sehr, sehr stressig. Aber es war danach halt fertig. Und dann habe ich es zum Mastering-Studio geschickt und die haben gesagt, wow, das finden wir cool, das kann man noch wunderbar mastern. Und dann hat er natürlich versucht, auch weil ich das live aufgenommen habe, das so ein bisschen anzugleichen, auch an die Titel, wo ich vielleicht ein bisschen länger gearbeitet habe. Das heißt, wir haben da am Master natürlich sogar auch, glaube ich, so nochmal einen Boost vorgenommen, was man bei den anderen Titeln, glaube ich, nicht unbedingt hatten, sodass die EP auch rund ist. Das ist dann auch eine Herausforderung für den Ingenieur, wenn ich was live aufnehme. Und ja, es ist für mich als Künstler natürlich ein Traum, wenn es dann einfach in einem Aufwasch fertig ist.
Aber eben, was ich sagte, das ist für dich natürlich auf einer Live-Tour einfacher und auch ein guter Opener, weil du dann einfach reinkommst, so ein bisschen den Flow generieren kannst, ohne dann jetzt zu sehr irgendwo vielleicht mit technisch dich irgendwie zu sehr, verkrampfen zu müssen, sondern du kannst das easy durchspielen und dich damit auch warm-up sozusagen in dem Konzert warm spielen. Ist das so?
Also ich glaube, die bei dem Titel ist die Stimmung, glaube ich, so jetzt, sag mal, ich kenne ja viele Profis aus der Branche, so es war so ein bisschen verhalten. Also Janusz hat eine neue Platte und okay, die Kommentare und so im Netz, das war alles toll, viele Leute fanden den Titel toll, aber so aus der Branche so auch, ja, es war auch in den Charts, aber halt auch nicht so lang wie die anderen, war ein bisschen so verhalten. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich dann mit Joachim Witt auf Tour war, hatte ich diesen Titel ja auch schon gespielt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, der Titel bedeutet mir sehr viel. Egal, was Leute so aus sagen, Fachleute in Anführungsstrichen und so. Es ist einfach ein Titel, der mir am Herzen liegt, der deswegen halt an erster Stelle steht. Und es ist sicher, jetzt mal ganz unter uns offiziell im Radio gesprochen, sicher nicht meine beste Komposition. Darum geht es bei dem Titel gar nicht, sondern er hat einfach einen Flow. läuft
das
einfach.
Das meine ich, genau, das meine ich.
Und es macht sehr viel Spaß, live ihn zu spielen. Genau. Das kommt sehr gut auch an.
Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen, das war ja auch gerade mein Gedanke, genau. Ja. Genau. Und damit, glaube ich, kriegst du auch ein bisschen die Zuhörer dann schon ein bisschen in Stimmung. So ein bisschen ist mein Gefühl, weil der einfach locker gut abgeht. Ist der dann auch, wird jetzt ein Einzeltitel aus der EP eigentlich als Single dann ausgekoppelt und veröffentlicht, dass die auch vielleicht in die Single-Charts irgendwie reinkommt? Ist da irgendwie, ist denn das? Oder jeder einzeln sogar? Oder ist das in Download-Zeiten gar nicht mehr, dass man eine Single quasi auskoppelt? Das ist im Prinzip nur noch, was die Leute dann massiv vielleicht downloaden und in die Charts kommt. Das ist, glaube ich, heute ein bisschen anders, als es früher war. Ne?
Wie ist denn das? Ich will nichts Falsches sagen. Ich müsste nochmal nachgucken, selber auf meinen Webseiten. Mhm. Aber ich glaube, Where I Believe war in den deutschen Alternative Top 20 Singles. Mhm. Mhm. Und auch in den, also im Ausland war nichts, aber ich glaube auch in den deutschen iTunes-Charts, Apple iTunes Music-Charts, ja. Top 50 oder so, ganz vorne bei 25 oder irgendwas. Mhm. Aber ich habe natürlich mit anderen Titeln auch schon mehr erreicht, also in verschiedenen Ländern,
ja.
iTunes-Charts oder so. Aber genau, dass jetzt auch die DJs ihn nicht ganz nach vorne getippt haben in den Alternative-Singles, weil der wird auch oft so auf Club-Tauglichkeit auch geachtet, war mir dann eigentlich auch schon vorher klar. Mhm. Aber ich war trotzdem überrascht, dass der einfach reingekommen ist und dass die Reaktionen, also die Kommentare, die ich gelesen habe, das hat mir vor allem gefallen. Also die privaten Kommentare von Leuten oder auch offizielle Kommentare auf YouTube, die ich selber lesen konnte.
Oh ja, ja.
Das hat mir Freude gemacht bei dem Stück. Mhm. Genau.
Ja, du sagst die Alternative Charts, die verschiedenen iTunes Charts. Es gibt die offiziellen deutschen Charts auch. Wie ist denn das überhaupt? Wie wird dann noch Alternative? Wie wird nach da eigentlich differenziert? Also letztendlich dachte ich, das wird alles, was irgendwie auch produziert wird. Ich meine, klar, man kann es ein bisschen manchmal charakterisieren, aber was irgendwie Download oder in Kaufzahlen erzeugt, dann in die Charts reingebracht, aber wie kann man jetzt zum Beispiel Alternative gegen nicht Alternative dann irgendwie differenzieren?
Also genau, man kann es, also bei den deutschen Alternative Charts oder Singles, da gibt es auch Alben und Singles und da geht es eben um die Alternative Charts und sehr interessant ist, sind verschiedene Systeme, also bei den deutschen Verkaufscharts geht es gar nicht um Verkaufseinheiten, sondern um Umsatz. Mhm. Ja, das ist schon mal wichtig zu verstehen, in anderen Ländern geht es um Verkauf der Einheiten, in Deutschland geht es um Umsatz. Bei den Alternative Singles und Alben geht es um Tipper, also um wie oft wird das Ding gespielt, auch von DJs oder auch im Club oder auf Partys und so. Und das heißt halt, alles vermischt sich mit allem, weil wenn ich auch einen guten Alternative Single Chart Entry habe, weiß ich auch, dass das Ding zum Beispiel in Diskotheken gespielt wird oder auch abgespielt. Das bedeutet für mich auch GEMA. Das heißt, ich kann mir dann vorher schon überlegen, wenn ich in den Top 20 bin, also es wird auf jeden Fall gespielt. Mhm. Hat natürlich auch Einfluss auf die Sales-Charts, also auf die offiziellen deutschen Charts, weil wenn eine Platte gespielt wird oft von DJs, wird sie wahrscheinlich, kann man nicht genau sagen, auch mehr gekauft.
Ja.
Und die iTunes-Charts beispielsweise sind ja direkt auch angegliedert, also sind ja Sales-Charts. Also die werden natürlich auch in die offiziellen Charts mit eingerechnet, weil es Verkäufe sind.
Ja.
Es sind ja keine Streams, sondern also gekaufte Downloads noch, ja, solange es das noch gibt, gehen die eben auch und die Streams gehen ja sowieso mittlerweile schon länger auch noch in die Charts mit rein. Also wie oft wird jetzt ein Titel gestreamt auf irgendwelchen Plattformen, wird auch noch mit eingerechnet und manchmal gibt es da dann bei mir auch Überraschungen. Also ich hatte bei der Single Light for Me, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das war glaube ich zu diesem Remix-Album, zu diesem Singles-Album Rewind.
Ja.
Da habe ich jetzt im Nachhinein erst erfahren, dass wir ja in den UK-Charts waren, in den offiziellen Verkaufscharts. Mhm. Aber ich habe immer nur gesehen, iTunes, da Top 100. Und das ist jetzt zum Beispiel genau die Erklärung von dem, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Das ist so, es geht natürlich auch in die Verkaufscharts. Und wenn ein Titel sich sehr lange im Apple Music Store oder iTunes Store hält, dann kann er eben auch auf der plötzlichen offiziellen UK-Chartliste dann eben erscheinen.
Ja.
Und da ist er auch bis heute gelistet und deswegen habe ich natürlich auch Hoffnung, dass da auch der ein oder andere Titel da auch mal wieder reinfindet. Ja. Das ist also eine Mixtur aus verschiedenen Sachen, ob es DJs spielen, ob es downgeloadet wird, ob es gut gestreamt wird, ob auch Pressearbeit gehört da, glaube ich, dazu, alles. Mhm. Das ist bedingt, auch Tourneen, genau. Alles bedingt sich und kann dann halt ausmachen, wenn du Glück hast, Und wenn es nicht vor Weihnachten ist, so wie jetzt, da ist es sehr, sehr schwer.
Ja.
Dann kann es sein, dass du Glück hast, dass es im Sommerloch oder so, wenn wenige Platten raus sind und vielleicht jetzt gerade nicht Katy Perry oder irgendwas.
Im Augenblick schwierig. Last Christmas overall, gell? Last Christmas.
Oder Wham, die alles blockieren, ja.
Genau. Schwierig.
Also es ist immer eine Mixtur aus so vielen Sachen und ich komme da oft selber nicht hinterher und bin dann manchmal selber überrascht und krieg viel später irgendeine Liste zugeschickt und denke, was, das war? Also man wird ja auch nicht informiert. Also man kriegt ja auch keine Info, selbst als Artist kriegt man oft die Infos viel zu spät.
Was war denn dein größter Chart-Erfolg eigentlich, wenn du mal irgendwie jetzt mal, welche Charts auch immer oder in der Addition, gibt es einen Single-Titel, wo du sagst, das war jetzt absolut irgendwo der Top-Ausreißer nach oben oder eben der erfolgreichste Single-Chart-Erfolg? Gibt es irgendeinen?
Also wenn du mich persönlich fragst, ich bin sehr stolz auf die UK-Charts, weil das ist eigentlich so eine sehr, sehr schwere Chart.
Oh ja.
Schwerer, also wirklich super schwer und Light for Me war da drin als bei der Singles Collection. Oh, während der Corona-Zeit sozusagen war das, als die Singles Collection rauskam. Und was mir persönlich auch gefallen hat, war Sense for God.
Ja.
Das ist in sehr, sehr vielen Ländern, glaube ich, auf verschiedenen iTunes-Charts erschienen ist und auch sogar ein paar Spotify-Charts da aufgetaucht sind. Allerdings nicht in Deutschland, das ist einfach sehr schwer. Da wird sehr, sehr viel auch gestreamt. Also es ist dann, glaube ich, Slowakia gewesen und Tschechien. Mhm. Und ausgerechnet da war ich eben ein paar Wochen vorher live am Spielen.
Mhm. Ah ja, das macht
das
natürlich
auch
was
aus. Das hat mir also
auch
sehr viel gezeigt, dass ich dann danach Auswertungen bekommen habe. Also wie gesagt, das bedingt sich alles. Mhm. Ich sollte eigentlich die ganze Zeit unterwegs sein.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob auch so ein Radioauftritt wie heute dann zum Beispiel hier in der Local irgendwo Umgebung irgendwo ein bisschen was downloads oder was den Zugriff angeht, irgendwie ein bisschen pusht, wäre auch interessant. Ich weiß aber nicht, ob es da entsprechende Auswertungen gibt. Janosch, aber ich würde sagen, wir nehmen den zweiten Titel mal und spielen dann, der zweite Titel ist Love is an Angel. Das ist der zweite Titel. Willst du dazu ein bisschen was noch erzählen, was Love is an Angel, was es damit auf sich hat?
Ich denke, das ist so ein, es ist ein typischer Song, einfach von mir. Und da gibt's, ich denke, da scheiden sich die Geister. Das ist entweder, es gefällt einem oder es gefällt einem einfach gar nicht. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr monoton.
Mhm. Wir hören es jetzt an und dann lassen wir die Hörer entscheiden. Und wir hören an Love is an Angel. Hier ist Janosch Moldau. Radio Free FM, alles am Stück. Heute, ich hätte gesagt, heute Nachmittag aus Gewohnheit. Nein, tatsächlich heute Abend. Und wir sprechen mit Janosch Moldau und dessen Musik wir hier gerade spielen und hören. Disciples and Friends, die neue EP. Und tatsächlich ist dieses Werk dann auch erstmals in der Geschichte von Janosch Moldau auf Vinyl in Kürze erhältlich. Janosch, wie kam das? Erzähl mal, Janosch auf Vinyl.
Ja, das ist, also es war ja immer ein großes Problem. Die Wartezeiten für Vinyl sind ja teilweise Monate. Und dann sind die Auflagen mit einer gewissen Mindestbestellmenge verknüpft. Und dann werden die nicht geliefert. Mhm. Dann geht man auf eine Tour und dann kommen die nicht, weil irgendwelche Presswerke pleite sind oder überlastet sind. Und ich habe eine Option gefunden für mich. Ich habe eh schon immer viel also mit England gemacht. Meine Firma ist ja da auch registriert. Und da habe ich ein Unternehmen gefunden, was Vinyl einfach herstellt. Und zwar sehr, sehr hochwertig und dann eben nur dann, wenn es Fans bestellen. Mhm. Das heißt, ich habe hier nichts auf Lager. Die haben mir natürlich selber ein Belegexemplar geschickt und ich habe das auch hier. Ich sehe also jetzt schon, was meine Leute dann dies bestellen bekommen und ich kann sagen, das ist sehr, sehr schön. Und auf meiner Website janoschmolder.com habe ich jetzt direkt den Link dort mal hin nach England. Dann kommt es halt richtig toll verpackt übrigens, also top verpackt, also so, dass nichts kaputt geht. Und das ist halt so, da bekomme ich dann eigentlich auch eine Rate, die ich als Künstler sehr fair finde.
Ja.
Und ja, ich werde mir wahrscheinlich einen Plattenspieler dann auch nochmal, ich hatte früher welche, aber ich werde mir dann auch nochmal einen besorgen, weil ich würde dann auch gerne meine Platten jetzt dann auch mal hören auf Vinyl und wir werden da auch Backkatalog-Sachen auch angehen. Also auch auf Vinyl dann. Mhm. Und ja auch, Wenn jetzt CDs ausgehen aus unserem Lagerbestand, es gibt auch schon einige Plattenkatalognummern, die nicht mehr verfügbar sind,
ja,
werden wir die dann über England auflegen. Oh ja. Also so on demand sozusagen. Per also, Dropshipping.
Ja, das heißt, dass dann die Sachen, die heute nicht mehr greifbar sind, ich glaube, wenn man nachschaut, sind tatsächlich verschiedene Alben nicht mehr zu kriegen, dass man tatsächlich die auch nochmal kaufen kann.
Ansonsten genau, downloadbar ist zum Beispiel weg und
ja,
so.
Genau.
Und, oder manche Händler haben dann noch was im Lagerbestand, so Indie-Händler oder so. Ja. Genau, ja.
Aber downloaden kann man auf jeden Fall, wer nachhören möchte und jetzt nicht, sag mal, CD oder Vinyl, das heißt Vinyl habe ich eben gesagt,
genau,
das einhört. Downloaden kann man alle deine Werke, also wirklich bis 2004 zurück. Also wer jetzt deine Musik hier gerne hören möchte, der kann sie dort auf jeden Fall.
Genau, wer jetzt keine Vinyl kaufen möchte, ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja überall die Links, auch auf meiner Website. Es ist ja in jedem, auf jedem Store oder auf jeder Streaming-Plattform drin, alles von Anfang an.
Ja.
Bin ich sehr froh, dass ich da einen guten Vertrieb habe, wo das auch alles verfügbar ist. Also, oder auch nur streamen. Also es geht ja im Prinzip, jeder kann ja auswählen, ob er nur streamt oder kauft oder CDs kauft oder Downloads kauft oder Vinyl. Das ist ja alles, alle Optionen sind available.
Weil du es gerade sagst, Vinyl. Es gibt ja viele Leute, die heute noch sagen, der Klang einer Vinyl ist immer noch unübertroffen, der Sound sei wärmer. Hast du jetzt mal so ein bisschen vielleicht die CD oder den Audioklang der MP3 mal ein bisschen so verglichen? Wie kommt es auf Vinyl denn rüber klangmäßig? Merkst du da, hörst du einen deutlichen Unterschied oder eher nicht? Oder wie kommt das rüber?
Ich komme ja selber aus der Zeit von Vinyl.
Ja.
Ich hatte ja auch viele meiner Idol-Platten. Alles auf Vinyl, Depeche Mode, alles.
Ja.
Und ich war dann eigentlich relativ begeistert von der CD, das darf man nicht laut sagen.
Mhm.
Aber genau, auf Vinyl ist es einfach homogener. Es ist einfach, ja, und es ist halt für die, ich glaube für die heutige Zeit, es ist halt leiser, wenn man es ehrlich sagen möchte. Es ist homogener, es hat halt Dynamik, dadurch, dass es Dynamik auch hat, erscheint es leiser. Und wir sind halt einfach diese mittlerweile lauten Masterfiles gewohnt, die auch im CD eigentlich nicht jetzt im Download-Bereich unbedingt, jetzt geht es wieder ein Stück zurück, aber bei der CD war der Loudness War schon sehr, sehr stark. Also man hat versucht, das letzte Bit da drauf zu komprimieren.
Ja.
Man sieht's auch. Und das nannte man Loudness War. Ja. Ja, ich denke, da geht es ein bisschen zurück, aber es ist trotzdem noch alles sehr, sehr...
Ja,
ja, genau.
Man sieht es ja auch immer, neuere CDs, Remastered CDs spielt das zum Teil auch bei uns. Man sieht, dass ja der Pegel dann bis an Anschlag geht, was er bei einer älteren nicht so stark gemacht und Platte eher nicht geht. Ja, genau.
Ich habe jetzt auch im Netz viel gelesen über die neue Cube-Platte, dass viele Fans da schreiben, ja, super scheiß Grottenscheiß Mastering und so. Also es gibt da eben geteilte
Meinung.
Ansichten. Und warum die Labels natürlich diesen Loudness War befördert haben, ist irgendwie auch klar. Es ging halt darum, wer hat jetzt die lauteste Platte, und gerade bei Streaming mit Playlisten kann man ja schnell umschalten zwischen verschiedenen Projekten oder Künstlern.
Ja.
Und wenn dann jetzt was plötzlich ganz dynamisch ist und da kommt am Anfang nur Meeresrauschen oder so und dann kommt vielleicht nach, ja, irgendeine leise Glocke oder so, dann ist das natürlich schwierig, weil wir wissen ja, wir haben das ja mal besprochen, die Aufmerksamkeitsspanne unserer Gesellschaft ist nicht mehr so arg hoch in Sekunden bemessen.
Das war das mit den 2 Sekunden, innerhalb von 2 Sekunden entscheiden sich, will ich den ein Stück hören oder nicht, oder skippe ich.
Ich kann das jetzt übrigens ergänzen, ich habe Auswertungen bekommen von der Agentur von meinem Soul Recovery Video. Und das nennt man Retention Time. Also ich habe eine Retention von 2,4 Minuten.
Ja.
Und das ist natürlich ein sehr guter Wert. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Fans. Mhm. Die hören sich das wirklich an bis fast zum Ende und lesen den Songtext mit auf dem Video. Das hat mich sehr gefreut.
Schön, hört sich gut an.
Ist auch übrigens eine sehr gute Vergütung dann, weil wenn es unter 30 Sekunden ist, gibt es auch kein Geld.
Ah, ja.
Genau. Das heißt, ich bin sehr, sehr froh, dass die Sachen auch angehört werden. Und so lange sind ja meine Songs auch nicht mehr.
Ja.
Deswegen ist es auch immer 6 Minuten oder so.
Ja. Na, nächste. Ja. Ich glaube, das ist schon der Übergang. Wir spielen einfach den dritten Titel, würde ich sagen. Janosch, der dritte Titel, der heißt Soul Recovery.
Genau.
Möchtest du dazu was erklären?
Ja.
Möchtest du dazu noch zu Soul Recovery irgendwas sagen oder sollen wir ihn einfach mal spielen?
Ich bin total happy über diesen Song. Ein Freund von mir hat mir empfohlen, den als, ich wollte eigentlich keine zweite Single mehr auskoppeln und
ja.
Ein Freund von mir hat gesagt, das musst du unbedingt machen, nimm diesen Song. Also ich wusste gar nicht. Ich hatte auch Love is an Angel zu Spotify gepitcht, ich wusste gar nicht, ob es da noch eine Single geben soll und jetzt bin ich doch sehr überrascht. Auch wegen dem YouTube, beispielsweise der YouTube-Resonanz ja, ja. zu diesem Titel.
Schön, ja. Wir hören ihn an.
Genau.
Janosch Moldau mit dem Titel Soul Recovery. Alles am Stück heute, wir spielen tatsächlich nicht alles am Stück, aber heute mit der EP Disciples and Friends von und mit Janosch Moldau, der uns auch weiterhin zugeschaltet ist. Janosch, wir haben gerade während der Pause ein bisschen gesprochen. Zu so gut wie jedem Titel gibt es bei dir ja auch immer ein Video oder zumindest eine Visualisierung, die, glaube ich, auch immer nochmal Stimmung und einfach auch Thema sehr gut ausdrückt. Mal so die Frage, wie ist denn das vom Aufwand, also vom zeitlichen Aufwand, jetzt eine Musik zu produzieren und auch noch ein Video dazu zu gestalten? Wie muss man sich das vorstellen? Also, denken, ein Video zu schneiden, das bedarf ja auch irgendwo eines Konzepts. Da muss man sich auch einen Plan machen, dann muss es aufzählen, muss es wahrscheinlich nachbearbeiten. Wie aufwendig ist das denn heutzutage, da ein Video dazu zu produzieren?
Also, ich habe es immer so gehalten, ja, wie auch ja damals auch meine Idole, die das auch super lästig fanden. Also, ich habe auch von Elton John mal tolle Sachen gehört zum Thema Video und Content. Also, ich finde es furchtbar anstrengend, Sachen zu visualisieren.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum auf meinen Konzerten hinten alle Visuals auf 8-Bit runtergerechnet zerschossen laufen und ab und zu mal ein Gesicht sichtbar ist oder ein Kreuz oder irgendwie. Ich finde es furchtbar, also beispielsweise 4K oder HD-Videos
ja.
Und dann dieses Ganze in Storyboard und so, das interessiert mich wirklich null.
Mhm.
Erst diese ganzen Storyboards und Musikvideo und jetzt machen wir das und dann machen wir den und den Streich, fast schon infantil, diese ganze Musikvideo-Geschichte. Und deswegen habe ich mich da immer gesträubt dagegen und das sieht man, glaube ich, auf jedem Video, dass ich keinen Bock hatte. Ja, das ist das Schlimme auch dran. Und manchmal wurde dann auch dadurch was Gutes, ja, da kam das dann so irgendwie verloren oder völlig deplatziert rüber und dann hat es den Leuten dann auch irgendwie gefallen. Und es gibt sogar zwei Videos, die habe ich dann zu meinem Manager gesagt, kann ich nicht vertreten, die haben wir auch gedreht, die waren auch eine Zeit auf YouTube, von den ersten Singles
ja,
auch,
ja.
Also vom Motel-Songs-Album, zweite Album, habe ich gesagt, das muss runter, es repräsentiert mich überhaupt visuell null als Künstler, es resoniert null mit dem Lied, ja, und wir haben sogar auch Videos wieder gelöscht, also das zeigt eigentlich so den Kampf, also den jetzt nicht mehr, also jetzt habe ich schon also Videos, wo ich denke, ja, ich kann es so vertreten, ja, also es passt so zur Musik, aber eigentlich ist es für mich immer, bin sehr dankbar, dass es mittlerweile das Format Lyric Video gibt
ja.
Und ich glaube, ich werde in diese Richtung gehen und mich da nur selten noch einbringen, so wie diese paar Sekunden bei Soul Recovery.
Ja, ja.
Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache und es hat auch Leuten gut gefallen, dass einfach man da nicht mehr dieses Ding hat, dass man da als Künstler in der, ja, an der Front stehen muss und jetzt zeigen muss, dass ich gut Playback singen kann.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und es ist einfach, ja, für mich ist die visuelle Umsetzung sehr schwierig, aber ich denke, dass ich trotzdem eine Agentur würde sagen, eine ganz klare CI habe. Also wenn man das bei Google sieht, wie ich auch Fotos sehe und mich auch selber darstellen möchte, man kann ja übers Internet sehr großen Einfluss auch auf sein Image ausüben. Und das tue ich auch.
Mhm.
Aber halt, ich tue das immer in dem Bewusstsein, als dass ich denke, es ist schwierig und deswegen überlege ich es mir immer zweimal, auch wie ich ein Bild bearbeite oder wie ich was rausgebe oder jetzt auch das Merchandising. Wir haben jetzt nur noch verschwommene Bilder auf den T-Shirts und verschwommene Kaffeetassen. Das ist ganz bewusst so, weil ich einfach denke, ein normales Logo kann jeder irgendwo draufbeppen.
Mhm.
Ja, und also ein klares, in voller, höchster Auflösung. Sondern man muss einfach auch irgendwie Grenzen überschreiten, Dinge tun, die auch der Musik gut tun.
Mhm.
Und da ist es eben sehr schwer, finde ich, visuell immer richtig zu resonieren mit dem, was der Song eigentlich sagt, ja.
Also für alle, die nicht wissen, CI heißt Corporate Identity und ist im Prinzip die Wiedererkennbarkeit, ja. In dem Fall auch für dich als Künstler im Äußeren mit den, einfach mit der Schrift. Ja. Ich glaube, du hast auch noch eine gewisse ähnliche Schriftform und ein Erscheinungsbild so auf deinen Alben, dass man schon erkennt, ja, das ist ja eine Schmolder. Das ist tatsächlich, das fällt mir auch auf, ja.
Es ist Post-Punk, es ist Retro, aber es ist auch nicht Retro, es ist auch modern, es ist Post-Punk und es ist Post-Pop. Mhm. Nach dem Pop, also was nach dem großen Pop-Business kam, im Prinzip nach dem Downgrade der gesamten Musikindustrie, es ist auch ein bisschen ein ironisches Zwinkern, ja, also diese Logos, die dann auch so kaputt sind oder zerstückelt. Es ist eben so, wie ich das, so wie ich mich am besten sehe. In Soul Recovery habe ich mich ja auch nur so zerschossen reingeschnitten. Es hat auch bestimmte Gründe, weil ich denke, es gibt ja genug Artists, wo das nicht so ist. Nehmen wir einfach J-Lo oder Taylor Swift, wo es einfach klare Videos gibt und so. Das ist ein ganz anderes Ding. Und damit habe ich ja eigentlich auch wenig zu tun. Deswegen sollte man da schon als Künstler genau wissen, irgendwie genau wissen, wo man hin möchte. Und zur Not muss man auch mal was löschen. Das tut dann weh.
Wie lange dauert sowas? Aber ist das ein Eintagesprojekt oder wie lange, also wenn man sowas macht und du sagst nicht mit so riesigem Aufwand, oder wie viele Tage ist man dann mit sowas befasst, sowas fertigzustellen?
Also wenn ich ein Video, ein klassisches mache mit Hendrik, dann sind wir da höchstens einen Vormittag dran.
Aha, ah ja.
Und dann sage ich, jetzt ist aber Mittagsessenszeit, ich habe keinen Bock mehr, die Szene nochmal zu machen.
Ja.
Und dann kommt der Hendrik und sagt, ja stimmt, eigentlich haben wir alles im Kasten, dann gucken wir das alles an auf dem Camcorder oder im Handy oder auch auf einer echten Kamera. Wir haben ja auch mal in Venedig so mit echtem Filmequipment auch gedreht.
Ja.
Und dann gehen wir was essen und fangen an halt zu schneiden. Und ja, bei mir war es ähnlich, so ein Nachmittag. Ich habe auch genau bei Soul Recovery auf das Licht gewartet. Also ich habe das nicht, ich war schon um 11 Uhr mittags dort, bei diesem traurigen Haus. Aber das Licht hat nicht gestimmt. Also habe ich mich bis 18 Uhr, bis das Licht gestimmt hat.
Ah ja, ja klar, also Atmosphäre, Licht ist also Atmosphäre, so ja.
Ja, genau, weil die Sonne war zu stark und es sah eher nach Ferienbild aus oder so. Und dann ist das Licht eben weggegangen abends, man sieht es auch. Und genau, das sind halt so die Dinge. Ja, also es ist immer schwierig und live versuchen wir da halt immer nur Fetzen zu präsentieren, keine ganzen Videos, weil ich finde, es lenkt von der Band ab. Aber wenn halt ein paar Bilder projiziert werden, die zur Stimmung des Songs passen, ist das toll live.
Ja, aha.
Also die nicht so schnell wechseln wie in einem Musikvideo zum Beispiel, sondern die eben langsamer umschalten und so, damit man auch auf die Band live achten kann.
Ja.
Da kann man so eine Mixtur machen zwischen einem Musikvideo und so. Das ist sehr interessant. Andere Visuals eigentlich live, ja.
Mhm. Ja, ja. Das heißt, der Aufwand auf jeden Fall ist überschaubar. Und das heißt, der größte Aufwand ist dann schon, ja, die Musik zu produzieren und dann auch mehr wahrscheinlich auch die Konzerte, dann die Reproduktion für die Live-Wiedergabe. Wo du mir auch gesagt hast, damals in der Plattform oder Wissensstrahlung, das bedarf auch nochmal einer kompletten Vorbereitung, dass man im Prinzip eine Live-Produktion dann aufführen kann.
Genau, dass du halt auch speziell bei größeren Bühnen auch Visuals hast, die zum Licht passen, zur Lightshow und die halt auch synchron sind zum Ton.
Ja, ja.
Und dass man auch nicht jedes Lied genauso spielen kann, wie es jetzt exakt auf der Platte ist. Mhm. Also beispielsweise gerade Soul Recovery fängt direkt mit dem Gesang an. Mhm. Es ist schwierig, ohne Einzähler. Ich arrangiere vieles auch um live. Also ich habe auch Intros oder spiele es anders ein bisschen. Und das, ja, genau. Und wenn du halt alleine auf der Bühne bist oder als synthetischer Pop-Act, musst du natürlich auch ein paar Playbacks dazu umstellen, genau. Das heißt also eigentlich Pre-Programming für eine Tour.
Das meinte ich, genau. Das war das Stichwort Pre-Programming, ja, genau.
Ja, das war früher sogar ein Job. Also es gab Leute, die von großen Bands die Tourneen programmiert haben. Also auch die Playbacks und auch das Mastering im Prinzip, ja, das ist dann nicht so wichtig, das Mastering, weil in der Halle hast du ja viel Dynamik auf diesen großen PAs. Mhm. Aber in dem Sinne, dass halt alles auch auf dem gleichen Level ist und dass es keine Probleme gibt. Also nicht ein Song total leise ist, einer laut. Genau. Mhm. Muss man auf vieles Technische auch achten.
Ja. Ja. Nebenbei Janosch eine Live-EP oder so ein Live-Werk gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Live-LP oder Vinyl oder CD in ein Live gibt es bisher nicht, oder? So was Janosch mal live?
Ach, wir hatten schon so viele Ansätze, dass wirklich, also wir hatten Studenten in St. Petersburg, die die ganze Show gefilmt haben, von der Uni, die Medien studiert haben. Wir hatten immer wieder Leute, die mitgefilmt haben, auch in Berlin sogar eine Agentur, die uns das auch erstmal kostenlos angeboten hat. Es war immer war irgendwas nicht richtig. Ich denke, da muss man dann wirklich mal richtig in die Tasche greifen, weil da haben dann Spuren gefehlt oder ich habe sogar aus Ulm mal eine Live-Aufnahme bekommen, aber es war nicht so, dass ich es hätte veröffentlichen können oder wollen.
Ja, ja.
Ich denke, da braucht man schon 1, 2, 3 Kameraeinstellungen, dann verschiedene Tonaufnahmen während einer ganzen Tour, so wird es ja oft gemacht, komplett mitschneiden und dann das Beste rausnehmen. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Ding und da auch Live-DVDs kaum mehr gekauft werden und die Leute ja alles mit dem Handy auf YouTube am besten noch gleich live streamen mit schlechter Qualität, frage ich mich, ob das überhaupt für uns ein Format wäre. Also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Gute Frage, ich weiß es nicht.
Janosch, bevor wir noch auf deine kommende Live-Tour, was deine Pläne sind für die nächsten Wochen sprechen, ich würde sagen, wir spielen das vierte Stück aus The Sables and Friends und das ist genau der Titel, der auch so heißt wie die EP, wie das Album. Und gibt es da noch irgendwas zu erläutern, was The Sables and Friends, was den Titel betrifft?
Das haben wir eingangs schon besprochen. Das ist ja der Titel auch der EP.
Genau.
Und das ist genau das. Also das ist diese einfach zu realisieren, was übrigens in der Musikbranche sehr, sehr schwer ist. Denn viele Leute erreichen etwas und man rusht. Der Rush geht direkt weiter. Man kann keinen Erfolg genießen, keinen einzigen. Mhm. Ja? Und einfach diese Dankbarkeit zu sagen, da gab es Leute, Freunde, Jünger, so ist das, an Jesus angelehnt. Es gab Jünger, die dir nachgefolgt sind. Und was ist ein Musiker ohne Jünger? Also was ist ein Musiker ohne Supporter, ohne Freunde? Gar nichts. Ein Musiker kann ohne Following gar nichts ausrichten. Weder früher noch heute. Mhm. Ist nicht möglich. Also Musiker alleine kann nicht bestehen. Und das ist das, was das Lied eigentlich auch ausdrückt und die EP.
Schön.
Bin also sehr froh, dass da Leute dabei waren.
Das hören wir jetzt an, sind gleich wieder da. Ist Disciples and Friends, jetzt werden wir Schmoll da. Alles am Stück ist noch nicht zu Ende, auch wir haben 5 Minuten, auch wenn jetzt das Werk, das heißt Disciples and Friends, schon komplett von der Musik her war. Aber Janosch, wir haben noch 5 Minuten und wollen noch ein bisschen über das sprechen, was so in Kürze bei dir ansteht, was so die nächsten Aktionen sind. Und ich weiß, du gehst ja auch in Kürze wieder auf Reisen. Erzähl mal ein bisschen, was bei dir ja so in der nächsten Zeit ansteht, was noch für die Hörer interessant sein könnte.
Also ich muss jetzt übermorgen nachts los, Donnerstag, erst nach Belgrad und dann also von Serbien dann nach Bosnien weiter. Und es ist jetzt so, dass ich einfach spontan angefragt wurde, auch in Bosnien für so ein Festival zum Beispiel, einen Main Act.
Ja.
Eine Main-Act-Show zu machen. Und das ist natürlich jetzt für mich, erstmal habe ich mich natürlich gefreut, vor Weihnachten spontan. Mhm. Und zum anderen ist mir natürlich dann bewusst geworden, oh my God, 1,5 Stunden Setlist.
Ja, ja.
Und ich habe eine neue Platte, ich habe die neuen Lieder noch nie live geübt.
Oh ja. Mhm.
Noch nie.
Ja.
Im Studio. Und ich habe also richtig, richtig reinhauen müssen, also arbeiten müssen. Auch Lieder üben. Ich war jetzt eine Woche in Italien üben, dann habe ich jetzt hier 1, 2 Generalproben noch und packe auch jetzt gerade aktuell meine Koffer.
Ja.
Also zum einen meine persönlichen Sachen, dann natürlich auch Sachen, die das Merchandising betreffen, also die Waren halt, die ich brauche. T-Shirts habe ich auch, die werden morgen fertig. Das ist also alles sehr, sehr knapp.
Ja.
Und auch Wintermützen nehmen wir mit und so kann man, glaube ich, auch gut brauchen jetzt, Beanies und so Sachen.
Ja.
Und eben Festivalauftritt 1,5 Stunden nachts um 12 als Main Act. Und ich weiß jetzt auch nicht, also das meine ich eben auch. Ich bin also mittlerweile wirklich froh, dass diese Dinge einfach, dass die Leute an mich herantragen mittlerweile. Das freut mich sehr. Also, und dann versuche ich halt immer, zu schauen, wie ich das realisieren kann.
Ja, auf jeden Fall zu Weihnachten bist du dann soweit erstmal wieder zurück und kannst ein bisschen in Ruhe Weihnachten feiern und dann ein bisschen aufs neue Jahr schon blicken. Kannst du schon ein bisschen über Pläne für 2025 das ein oder andere sagen oder ist noch alles aber im unwahrscheinlich im Wagen, ich sag mal, noch nicht so sicher, kann man noch nicht so viel ankündigen. Noch im,
also ich könnte jetzt Sachen ankündigen, ich darf es aber nicht. Also es ist halt noch in, es gibt Gespräche und Verhandlungen.
Ja.
Ich wurde auch gefragt, ob ich noch mir vorstellen kann, eine große Europatour zu spielen, auf einer großen Produktion mit. Und da ist jetzt eben, denke ich, vor Weihnachten wird sich nicht mehr viel ergeben und ich muss es halt auch mit meinem persönlichen Plan abgleichen. Und genau, das ist halt immer für mich als, ich bin ja nicht nur Musiker, sondern ich bin für mich persönlich primär Komponist. Und es ist immer eine Frage, ich habe natürlich auch eigene Pläne, also neue Songs aufzunehmen, neue Platten zu machen. Ich schreibe viel und da muss man dann schauen, wie sich das unter einen Hut bringen lässt. Mhm. Genau. Wie gesagt, tolle Angebote. Also mal schauen.
Wir fassen mal zusammen, Janosch. Das Jahr 2025 wird auf jeden Fall Spannendes bieten oder was bei deiner Musik angeht, Spannendes zu bieten haben. Und wir werden natürlich dann, auch wenn es Neues gibt, gerne wieder im Radio darüber berichten und freuen uns natürlich auch, wenn du dann das nächste Mal bei uns live im Studio bist. Wir sagen nochmal ganz kurz, Janosch, vielleicht auch deine Website, wo man gegebenenfalls nochmal sich alle Infos zu dir holen kann oder auch nochmal zur neuen EP nochmal alle Infos findet.
Einfach immer, bleibt immer gleich, www.janoschmoldau.com.
Mhm, ganz einfach ganz, zu finden.
Ganz einfach, genau, bleibt auch immer.
Mhm. Ja, gut, also auf jeden Fall, Tour steht an oder eine mittelgroße Tour steht an. Fährst du da eigentlich ganz alleine oder fährst du mit Begleitung? Oder wie ist das, wenn du auf so eine Tour gehst? Oder ist das wirklich, dass du
also ich habe eine Anfrage bekommen von einer sehr, sehr bekannten Band, die eine komplette Produktion fährt und mich auch gefragt hat, ob ich sie als Gastmusiker unterstützen möchte.
Ja.
Also große Produktionen fahre ich immer mit anderen Bands, Festivals oder einzelne Gigs. Oder vielleicht, wer weiß, vielleicht mache ich auch mal eine eigene Europa-Tournee, weil ich sehe, jetzt kommen ja auch Anfragen. Es kann gut sein, dass ich dann auch immer mal wieder selber los muss. Ob es jetzt auf den Balkan ist oder genau.
Gut, Janosch, ich muss auf die Uhr gucken, 22:59, 36 Sekunden. Janosch, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Sendung. Ja. Insofern, ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, uns heute bei Alles am Stück eine Stunde lang zum Interview zur Verfügung standst. Ich wünsche dir alles Gute und falls wir uns nicht mehr vorhören sehen, natürlich schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg im Jahr 2025.
Cool, dir auch, Michael. Alles Gute.
Ich danke dir. Mach's gut. Das war für heute Alles am Stück. Tschüss.
Ciao, Michael.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.